Berufsjugendlich, der jugendpolitische Podcast mit Anna Grebe und Jendrik Peters.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Berufsjugendlich, Folge 13. Anna, da sind wir schon wieder. Nach der Sonderfolge vom Donnerstag zu den Europawahlen gibt es uns heute wieder am zweiten Montag alle 14 Tage endlich wieder montags. Und Dankeschön für das viele Feedback zur Folge 12. Also ich muss sagen, so viel Feedback haben wir auf eine Folge bisher noch nicht bekommen. Sie wurde wirklich auch oft geteilt. Wir haben schöne Nachrichten von euch bekommen. Vielen herzlichen Dank, das freut uns sehr. Das bestärkt uns auch darin, hier weiterzumachen und für euch an den Themen dran zu bleiben. Und dafür brauchen wir euch und eure Stimme.
Ja, ihr habt uns bestimmt ganz schrecklich vermisst. Ihr hattet jetzt wenige Tage, ich weiß nicht, 5 Tage ohne uns. Hier sind wir wieder. Ich freue mich total, Jendrik, dass wir auch für heute ein tolles Thema vorbereitet haben.
Genau, aber damit ihr natürlich auch wieder in die Tradition reinkommt, in die Denke, fangen wir natürlich an. Was war los bei uns, Anna? Und natürlich müssen wir auch drüber sprechen, der Auftakt der Europameisterschaft. Am Freitag ging es los, die deutsche Mannschaft hat mit 5:1 gegen Schottland gewonnen, falls das irgendjemand von den HörerInnen noch nicht mitbekommen hat. Und deswegen meine Frage zum Einstieg, hast du das Spiel überhaupt geschaut?
Ich traue es mich ganz offen zu sagen, nein.
Nein, wirklich
nein.
Nicht.
Nein, bei mir war total viel los vergangene Woche, beruflich wie privat. Und ich habe Freitagabend einfach gemerkt, ich schaffe das gerade nicht mehr. Ist ja auch irgendwie Teil dessen oder Teil der Wahrheit. Wer viel unterwegs ist und viel reist und viele Termine auswärts annimmt, ne? Auswärtsspiele, lol, wer Auswärtsspiele macht wie ich, braucht manchmal auch einfach ein Wochenende ohne irgendwas. Und da war es mir ehrlich gesagt nicht so ganz nach Fußball.
Ja, ich habe auch jetzt kein riesen Public Viewing gemacht. Ich war auch bei einer Freundin zu Hause und habe das Spiel da geguckt. Ich habe so den Freitag über gemerkt, ich brauche so ein bisschen Stimmung und habe dann auch 2 Trikots in die Fenster gehangen hier, um schon mal mich selber in die Stimmung zu bringen. Alle fragen sich ja, wird es wieder so ein Sommermärchen wie 2006? Das Gefühl habe ich gerade nicht. Also die Stimmung wird jetzt besser, seitdem das Auftaktspiel gewonnen ist. Aber irgendwie wird es bei mir auch noch nicht so richtig begeisterungsmäßig wie 2006. Ich frage mich, ob man einfach nur weniger begeisterungsfähig wird oder ob das bei mir so ist oder ob nicht vielleicht auch so der Gedanke an zum Beispiel, was das Ganze kostet, da immer mitschwingt. Ja, ich will jetzt nicht die Freude an der Europameisterschaft nehmen, die hat jeder und jede verdient. Aber je nachdem, welche Quelle man anschaut oder welche Zahlen man nimmt, dann kostet uns die Europameisterschaft ja 500 bis 600 Millionen Euro. Und das ist schon eine ganze Menge Geld. Aber hey, vielleicht hilft die Europameisterschaft, die Stimmung so ein bisschen aufzuhellen. Zumindest erhofft sich das ja auch unsere Innenministerin, Nancy Faeser, hat sinngemäß gesagt, hey, diese Europameisterschaft, die bringt uns doch mal eine unbeschwerte Zeit, wo wir uns wieder freuen können, zusammen mit der Nationalmannschaft, vielleicht nicht immer an die schlimmen Dinge denken, außenpolitisch, innenpolitisch, einfach mal Freude haben. Und Anna, bei dir habe ich jetzt gerade nicht so wirklich die Freude über die Europameisterschaft gespürt, sondern bist du eher genervt?
Ich bin ja eigentlich ein sehr enthusiastischer und begeisterungsfähiger Mensch. Ich kann mich ja wirklich für jeden kleinen Kram total begeistern. Aber obwohl ich beim Sport arbeite, also auch als Interessensvertreterin eines großen Sportverbandes, muss ich sagen, bin ich schon noch nicht genervt. Aber es ist mir, glaube ich, ein bisschen egal, ehrlich gesagt. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass vor einer Woche alle WahlexpertInnen waren nach den Europawahlen. Dann waren plötzlich alle ExpertInnen für Jugend. Also ich fand es aber total krass, Nachrichten zu gucken, wo jeder, warum hat die Jugend so und so gewählt? In Klammern, ich finde nach wie vor unsere Podcast-Folge dazu so genial und versuche sie auch gerade jedem unterzujubeln, weil ich denke, na, das ist mein differenzierter Blick auf Jugend, aber ich habe auch so viel Schrott gesehen. Naja, also alle WahlexpertInnen, dann alle JugendexpertInnen. Und jetzt alle BundestrainerInnen? Ja, nee. Also ich frage mich halt, wann bleiben wir als Gesellschaft mal an einem Thema dran? Weil nur weil jetzt so das sogenannte Sommermärchen passieren könnte, naja, so warm ist es auch nicht, dürfen wir andere Dinge nicht vergessen. Also mich hat sehr getroffen, dass vor einigen Tagen es in Mecklenburg-Vorpommern einen Überfall auf 2 Mädchen aus Ghana gab, die von einer Gruppe von 20 wohl Jugendlichen und jungen Erwachsenen verprügelt worden sind, krankenhausreif geschlagen worden sind. Und das wirkt dann wie so eine Randnotiz, aber es ist eben ein eine Auswirkung auch von unserer von der politischen Stimmung im Land, ne? Dass Menschen mit rechten Ansichten, mit Menschen für die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit überhaupt, also ne, völlige Normalität darstellt, dass das wie so eine Randnotiz erscheint, aber das geht ja nicht weg durch die EM. Also die, weiß ich nicht, wie viel Prozent für die AfD und auch der Dritte Weg oder andere rechte Parteien, das bleibt ja so. Und da muss ich halt sagen, boah, Sommermärchen, Opium fürs Volk, weiß ich nicht, aber es gibt mir gerade kein besonders gutes Gefühl. Vielleicht ändert sich das ja noch. Genau, als Berlinerin halte ich mich einfach gerade oder versuche ich mich aus Mitte und vom Olympiastadion fernzuhalten, weil mit so viel Nationalismen kann ich gerade persönlich nicht ganz so gut. Aber was ich halt trotzdem mitkriege, ist, die EM findet in den sozialen Medien statt oder in den sozialen Netzwerken. Und man sagt es auf Englisch als Social Media oder wie
Social
Jend
Media.
ja, genau,
Ja.
Social Media oder wie Jendrik sagen würde, Social Media. Also, es heißt Social Media. Ganz liebe Grüße an Gabriel an dieser Stelle. Ich sehe das, ich kriege das mit. Wir werden in die Reels auch diese wirklich sehr süßen Videos reingespult von der Mannschaft, vom DFB-Team. Das ist alles super cute. Genau, wie Leute Ronaldo in Harsewinkel abfeiern, Mbappé in Paderborn. Das ist alles cool. Bei mir in meinem Heimatdorf ist, glaube ich, die dänische Mannschaft im Trainingslager im Schwarzwald. Ich kriege das mit und sehe die Begeisterung der Menschen auch bei den Probetrainings und so, alles cool. Ja, also eine Folge allein, Jendrik, wird nicht reichen, damit wir mal ausführlich über Social Media sprechen. Wir wollen hier mal einen Versuch starten, so ein bisschen, auch weil es in allen unseren Folgen irgendwie angeklungen ist und wir ja selber exzessiv Instagram nutzen. Wir wollen mal darüber sprechen, was für eine Rolle Social Media, soziale Netzwerke eigentlich in unserer Arbeit, in der Jugendarbeit, in der Jugendverbandsarbeit einnehmen kann. Und ich sage es gleich nochmal, weil man es immer wieder sagen muss, TikTok ist nicht immer für alles Schlechte in dieser Welt verantwortlich. Gibt viele Dinge, die für viel Schlechtes verantwortlich sind, aber TikTok ist nicht das Problem. Ich nutze soziale Netzwerke schon relativ lange, also auch so Chat-Dinge. Wer von euch erinnert sich an diesen Sound? Oh oh! Oh oh!
Er war
Ja,
genau
genau.
so, Anna. Er war
Ganz
genau so, wie
genau.
du ihn
Und es
nachgemacht
ist
hast.
genauso nervig an
Ja.
dieser Stelle. Ich habe, glaube ich, 1999 angefangen, ICQ zu nutzen. Ja, diese grüne Blume. Also, ja, also ich fand es als Chat oder als Messenger-Dienst total gut. Habe dann in Bolivien den Windows-Messenger irgendwie kennengelernt und dann zum Studium angefangen, StudiVZ zu nutzen. Das war einfach krass. Also, auch wir hatten auch so eine Wohnheimgruppe und das fand ich einfach total cool, mich mit super vielen Leuten vernetzen zu können. War auch gut, um zu flirten. Machen wir uns mal nichts vor. Ist auch einfach irgendwie ganz, ganz gut für Beziehungsgestaltung. Und auf Facebook war ich dann 2008, weil da habe ich in Argentinien studiert und da haben mir andere Austauschstudierende zum ersten Mal von Facebook erzählt als sowas Normales. Na, man nutzt halt Facebook. Und dann habe ich mir so einen Account geschaffen. Bei Instagram war ich erst 2015. Ich bin Medienwissenschaftlerin, ne? Ihr wisst es, ich habe einen Doktor in Medienwissenschaften, Medienpolitik, Partizipation ist mein Aim irgendwie auf Instagram. Ich habe mich damit immer beschäftigt, ich mache Jugendmedienschutz, aber so richtig ins Game eingestiegen, bin ich, würde ich sagen, erst relativ spät. Ich glaube, du warst im Gegensatz zu mir ein bisschen Early Adopter.
Ja, zumindest habe ich bei Instagram 2009 angefangen. Das sind jetzt auch schon 15 Jahre. Und ich habe StudiVZ gar nicht mehr mitbekommen. Am Ende war das schon SchülerVZ. Da konnte man sich immer anstupsen oder angrudeln. Es gab mal OS-Community. Wenn das jemand kennt von denen, die es gerade hört, meldet euch gerne mal. Und natürlich ICQ. Du hast es gesagt, die ersten Dates wurden über ICQ ausgemacht. Ich kenne meine Nummer immer noch. Die
Ich
ist
auch.
jetzt aber bald irrelevant, denn am 26. Juni wird ICQ abgestellt. Ihr müsst euch also, liebe HörerInnen, andere Möglichkeiten suchen, euch zu Dates zu verabreden. Das tut uns jetzt an dieser Stelle sehr leid. Genau.
Und ich will jetzt nicht auch ganz, ganz liebe Grüße an die DatenschützerInnen unter uns. Ich möchte jetzt nicht jedes Mal, wenn wir über Social Media sprechen oder über soziale Plattformen, immer noch gleichzeitig über die großen Gefahren des Datenschutzes. Die sind da und dazu müssen wir auch mal eine extra Folge machen, weil ja mit ein Teil der Diskussion immer der ist, wie können Menschen, die hauptberuflich in der Jugendarbeit tätig sind, gut und sicher diese Plattformen nutzen, datensicher nutzen, die Persönlichkeitsrechte wahrend und so weiter. Und das ist jetzt nicht unser Thema. Wir wissen das, dass das ein Problem darstellt, aber wir würden gerne einfach mal so ganz grundsätzlich darüber reden, wenn Akteure und oder Organisationen der Jugendarbeit soziale Medien nutzen, dann glauben wir, tun sie das erstmal mit 4 Kernzielen. Also es gibt noch viele kleine andere Ziele, aber wir glauben, es gibt so 4 Stoßrichtungen, weshalb ein Verband, eine Organisation sich entscheidet, zum Beispiel auf Instagram aktiv zu werden. Es geht einmal um die Mitgliederkommunikation, also dass die eh schon dabei sind, irgendwas mitkriegen, was in der Organisation so los ist, gerade in komplexen Organisationen wie Verbänden, lokale Ebenen, Regionalebenen und so weiter. Das zweite Kernziel ist, potenzielle Mitglieder oder Teilnehmende zum Beispiel für Veranstaltungen zu gewinnen. Also Leute zu mobilisieren und anzusprechen, die vielleicht noch nicht Mitglied sind oder die vielleicht noch nichts von dem Verband der Organisation gehört haben. Und dann manche schalten Werbung, aber manche denken auch, naja, wenn es dann eben geteilt wird, kriegt es schon irgendjemand mit. Das dritte Kernziel, glaube ich, das ist das, was wir als politische Interessensvertreterinnen eben auch viel tun, Inhalte und Positionen zu platzieren. Zum Beispiel gegenüber der Politik. Also was glauben wir ist gerade wichtig für Jugendpolitik? Welche Positionen werden gerade in unseren Verbänden gespielt, über die mehr Menschen Bescheid wissen müssten? Und viertens, super wichtig, das Ziel, ein Netzwerk aufzubauen und dieses Netzwerk auch immer zu bedienen mit ganz unterschiedlichem Content, sei es mit Videocontent oder mit Stories oder was auch immer jeweils so eine App auch hergibt, oder?
Ja, und dass es die Möglichkeit gibt, eben Mitglieder oder Teilnehmende der Angebote dort anzusprechen, das zeigt einen Blick in den lebensweltlichen Bezug. Wir kommen ja von der Europawahl, in der viele Menschen sagen, du hast es eben gesagt, TikTok ist schuld daran, dass so viele junge Menschen die AfD gewählt haben. Die Hälfte aller 14- bis 19-Jährigen nutzt TikTok. Und Erik Ahrens hat dazu einen Satz gesagt, 90 Minuten nutzen die 14- bis 19-Jährigen wohl im Schnitt TikTok am Tag. Und das ist das Fenster, um in deren Gehirn zu senden. Erik Ahrens ist der Kopf hinter dem AfD-TikTok-Auftritt. Und der hat das in einem Vortrag sehr erschreckend eindrücklich aufgezeigt, wie man in das Gehirn junger Menschen kommt. Und er hat wirklich diese Menschen, diese Worte auch entsprechend gesagt. Also krasse Aussage, unter anderem der Account von Maximilian Krahl ist Teil von Erik Ahrens. Ich persönlich würde das anders formulieren, das Ganze, aber sicherlich ist TikTok eine Möglichkeit, um ins Bewusstsein von jungen Menschen zu kommen. Wir orientieren uns lieber an seriösen Quellen, nämlich zum Beispiel der Sinus-Jugendstudie, und die ist neu herausgekommen in der vergangenen Woche. Alle 4 Jahre erscheint die, untersucht jugendliche Lebenswelten und heißt, wie ticken Jugendliche? Ja, wie ticken sie denn? Am Ende zeigt die Studie wenig Überraschendes. Soziale Medien sind für die meisten TeenagerInnen die wichtigste Informationsquelle. Und das gilt auch, da wird spannend, für politische Nachrichten, die aber eher so zufällig, also als Beifang wahrgenommen, rezipiert werden. Also beim Durchscrollen durch den TikTok- oder Instagram-Feed kommt dann irgendwo mal eine politische Nachricht. Und das ist das Feld, wo wir theoretisch senden könnten.
Genau, und wer ist denn mit wir gemeint? Also wir sprechen von Akteurinnen in der Jugendarbeit. Jetzt sind wir natürlich nicht die AfD und haben auch nicht diese Werbebudgets, muss man, glaube ich, gleich sagen. Also wir können unseren Content nicht auf diese Art und Weise pushen. Aber nichtsdestotrotz sind ja viele Akteurinnen, Verbände, Organisationen auf sozialen Medien unterwegs, in sozialen Medien unterwegs. Und dahinter stecken aber übrigens ganz häufig Leute wie du und ich, Jendrik, Berufsjugendliche. Ganz häufig, wenn es sich jetzt, ich würde einen kleinen Abstrich machen, so bei Kinder- und Jugendparlamenten sind es häufiger die jungen Parlamentsmitglieder selbst, aber jetzt so im verbandlichen Kontext sind es häufig hauptberufliche oder hauptamtliche Kräfte, nicht immer unbedingt unter 27, sondern Menschen, die in Presseteams oder die Pressestelle leiten bei einem Verband, oder die das noch nebenher als BildungsreferentInnen machen. Und klar, gibt auch ehrenamtliche Vorstände, die das machen, aber hinter den Accounts, würde ich sagen, stecken ganz häufig echte Berufsjugendliche. Und wir würden das gerne an einem Beispiel zeigen, nämlich an dem Beispiel der Europawahl. Wir haben uns gefragt, ja, und ihr erinnert euch, glaube ich, auch an die Folge. Ich bin mir sicher, ihr erinnert euch an die Folge, wo Jendrik und ich so ein kleines Ranking gemacht haben, welche oder eine Vorstellung gemacht haben, welche Europawahlkampagnen wir gut finden. Und da haben wir viele Verbände genannt. Und jetzt im Nachhinein fragen wir uns natürlich und fragen die Verbände, fragen euch, wie habt ihr denn jetzt tatsächlich kommuniziert? Habt ihr das überhaupt gemacht? Und was ist mit den Dingen, von denen wir vielleicht gar nichts mitbekommen haben?
Und dazu haben wir eine Sprachnachricht bekommen von Fabian Fitzner. Fabian ist 30 Jahre jung, ist also auch im berufsjugendlichen Alter und ist Vorsitzender vom Indiaka-Netzwerk in Deutschland. Indiaka ist ja, dafür werde ich jetzt gehauen, sowas Ähnliches wie Volleyball, nur mit so einer Feder dran.
Nein, Indiaka ist natürlich was Eigenständiges, wird mit der flachen Hand gespielt. Die Indiaka hat so eine rote Feder, einen gelben Grund und damit wird es so ähnlich wie beim Volleyball gespielt, auch über ein Netz. Und da gibt es eben das Indiaka-Netzwerk und von diesem berichtet Fabian.
Moin Moin und Grüße vom Indiaka-Netzwerk aus Detmold. Wir nutzen Social Media bislang nicht zur politischen Kommunikation. Wir haben vor der Europawahl zum Wählen aufgerufen, indem wir andere Posts geteilt haben und so weiter, haben aber keine eigenen Posts gemacht oder eine Kampagne, weil wir das Thema Politik bislang nicht auf dem Schirm haben. Ich glaube, es liegt daran, weil genug anderes zu tun ist bei, wie es so oft leider so üblich ist, eigentlich zu wenig helfenden Händen, gerade im ehrenamtlichen Bereich. Und das für uns immer die Herausforderung ist, das, was wir für unseren Sportbereich, in dem wir aktiv sind, was wir für unsere auch interne Gemeinschaft und so weiter brauchen und da an Ressourcen auch suchen und reingeben, dass das zu füllen oft schon herausfordernd ist.
Okay, das ist ja spannend, Anna, wenn wir dem Fabian zuhören. Sie machen nichts Eigenes, aber sie teilen immerhin etwas anderes, Kampagnen von anderen und sind also froh, dass sie dort eben Material haben. Und der sagt auch, ist einfach zu viel Arbeit, es erfordert zu viel Ressourcen, was Eigenes zu machen, weil sie mehr damit beschäftigt sind, ihr Innenleben sozusagen in dem Netzwerk überhaupt zu bespielen. Und Politik spielt da noch keine große Rolle.
Ja, nicht nur Politik. Ich finde es total interessant, so also über das Innenleben zu sprechen. Verbandskommunikation bedeutet ja auch ganz häufig Kommunikation nach innen. Und da muss man abwägen, ob man dafür soziale Medien nutzen möchte oder eher andere eigene Verbandslogiken nutzt. Für viele Menschen, die hauptberuflich, aber auch ehrenamtlich für Verbände arbeiten, ist es auch einfach eine Arbeitszeitabwägung. Also auch noch dieses Internet zu bespielen, ist für viele in ihrem Engagement oder in ihrem Arbeitsfeld eine Zusatzaufgabe. In Klammern, das sollte so nicht sein, weil wer lebensweltlich orientiert arbeiten möchte, der muss akzeptieren, was die Sinus-Studie sagt. Für junge Menschen ist das Internet wichtig. Wir können uns da nicht rausziehen. Und das ist ja auch eine Aussage, die wir häufiger hören, so dieses, ich habe dafür keine Zeit, ich will das nicht machen. Ich denke, ja, klar, aber na, das ist halt Teil des Berufsprofils an der Stelle. Aber wer eh nur eine halbe Stelle irgendwo auf ein Jahr befristet hat, denkt sich halt auch, warum sollte ich denn noch nebenher irgendwie TikTok machen, wenn es nicht mein genuiner Auftrag ist? Also wir reden hier ja auch über Rahmenbedingungen und Grundbedingungen von guter Jugendarbeit, würde ich sagen.
Fabian hat bei Instagram ungefähr 400 FollowerInnen und hat sich auch vor einiger Zeit mal gedacht, er könnte dort ein bisschen mehr politisch auch aktiv werden. Und es kommt gar nicht so sehr darauf an, wie viele FollowerInnen man hat, denn man kann auch mit wenig Followern und FollowerInnen eine hohe Reichweite haben. Ich habe das selbst oft erlebt, dass Accounts, die selber nur 1000 oder 2000 FollowerInnen hatten, auf einmal auf bestimmten Videos 1,5 Millionen Views hatten. Also ich glaube, man muss nicht 20.000 FollowerInnen haben, um Reichweite zu bekommen. Man kann selber dafür sorgen, dass das Reel vielleicht auch 100.000-fach geklickt wird, indem es andere teilen, kopieren, wenn nicht eben die Spielregeln, wie Social Media, wie der Algorithmus funktioniert, was ja keiner so richtig genau weiß, was wir nur alle erahnen können. So, und da kann ich auch mal einen Treffer landen.
Genau, da kann ich mal einen Treffer landen, aber ich finde das unseriös. Es gibt ja dann so Leute, die sagen, wenn du diese fünf Schritte beachtest, dann geht dein Reel viral. Das stimmt halt nicht. Also es gibt klar, es gibt Bedingungen, die begünstigend sind, ne, sich anzuschauen, zu welcher Uhrzeit die eigene Audience irgendwie online ist, sich zu überlegen, gibt es gerade irgendeinen Trend, auf den man aufspringen kann. Das ist alles klar, aber nachher vorauszusagen, wenn ich das mache, dann geht es viral. Dafür ist, wie du gerade auch gesagt hast, der Algorithmus auch zu intransparent. Man kann das nicht so gut planen, vor allen Dingen, wenn man auch nicht so viel Zeit reinsteckt. Also um das eigene, um die eigene Zielgruppe zu analysieren und zu gucken, wer folgt mir eigentlich, wie viele Followerinnen haben die wiederum, sind es Leute, die gerne Inhalte teilen und so weiter. Also da würde ich immer, wäre ich immer vorsichtig, würde ich sagen, das ist Scharlatanerie. Jemand, der sagt, wenn du diese fünf Dinge tust, dann wird es alles tutti. Dafür ist auch Verbandskommunikation zu komplex und auch häufig zu sperrig, würde ich tatsächlich sagen. Und das ist auch ein bisschen ein Problem nachher für Verbände, denn Social Media funktioniert ganz häufig mit knappen Botschaften. Also werden auch Inhalte verkürzt, unsere 15-seitigen Positionspapiere, die sehr, sehr gut sind zu weltpolitischen Themen, die müssen eben im Zweifelsfall auf 5 bis 7 Kacheln untergebracht werden. Die Frage stelle ich mir übrigens auch immer wieder. Wie schaffe ich es denn, dieses Spiel zu bedienen, also auch Komplexität rauszunehmen aus Dingen, ohne tatsächlich Dinge verkürzt darzustellen. Und das finde ich mit meinem Medienpolitik-Partizipations-Account, das ist echt ein ganz schön schmaler Grat, auf dem ich mich da selber auch befinde. Wie verkürzt kann ich Dinge darstellen? Was muss ich noch in die Caption irgendwie reinpacken, damit Leute verstehen, wie ich vielleicht auch was Ironisiertes gemeint habe? Ne? Wir haben in der vergangenen Folge über meinen Clickbait-Post gesprochen mit den 16, warum 16, 17-Jährigen das Wahlrecht zu geben eine dumme Idee war. Das war mal ein Versuch, das ist durch die Decke gegangen. Ist völlig durch die Decke gegangen. Ich habe unendlich, also für meine Verhältnisse einfach wirklich viel Rückmeldung bekommen, viele Likes, viele, viele irgendwie Sharings und so. Aber damit hatte ich nicht gerechnet, ne? Also ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, aber dass das so funktioniert, hätte ich nicht gedacht. Und liebe, liebe Verbände, ihr, die ihr euch manchmal dann so schwer tut, auch Dinge zu posten, haut's halt raus, ne? Also Dinge zu überdenken und zu verdenken. So, ja, und da müssen wir erstmal diesen Post, der muss erstmal irgendwie von mindestens 6 Augenpaaren einmal gegengelesen werden und so. Bei Rechtschreibfehlern würde ich da gerne eine Ausnahme machen. Ich sehe viel zu häufig gute Kacheln mit Rechtschreibfehlern und bin total sauer. Ich denke, also die Mühe hätte man sich machen können. Aber Instagram ist kein Word-Dokument. Und Instagram ist keine Urkunde, also mit Apostille. Das ist einfach erstmal nicht so schlimm. Manchmal muss man sich auch einfach was trauen und einfach was raushauen. Alle haben Angst übrigens immer, dass irgendwas, wie bei Shitstorm. Genau, das ist ein Shitstorm. Oh, wenn wir das machen, gibt es einen Shitstorm. Ganz ehrlich, Leute, kenne sehr, sehr wenige Verbände, bei denen es mal einen sogenannten Shitstorm gab. Drei kritische Kommentare unter einem Post sind kein Shitstorm. Also Ball flach halten an der Stelle, würde ich sagen.
Ich glaube auch, dass da oft Angst vor etwas genannt wird, was am Ende gar nicht richtig eintritt. Und ich fand das sehr schön. Im Hauptausschuss vom Landesjugendring NRW letzte Woche, hat jemand gesagt, wir müssten auch mal mehr Mut haben und einfach mal mit Dingen rausgehen. Am Ende wird uns schon, keiner verklagen. Und wenn doch, dann finden wir auch dafür gemeinsam eine Lösung. Also das fand ich wirklich schön. Aber trotzdem ist es ein schmaler Grat, eigentlich über jedes Wort und jeden Satz so ein bisschen nachdenken zu müssen. Wie wirkt da? Was will ich damit erreichen? Und auf der anderen Seite nicht zu lange, sondern Dinge mal rauszuhauen. Also das ist schon eine Challenge, die erlebe ich bei mir auch immer. Ich denke über jeden Satz, zumindest in den Beiträgen nach, wofür sende ich eigentlich einen Post ab? Wie könnte das ankommen? Wie soll man das lesen? Welche Hashtags kommen da drunter? Ich nutze es ja für mich, vor allem für die Netzwerkarbeit in meinem privaten Profil, natürlich auch, um ein bisschen auf mich aufmerksam zu machen, mich für Themen einzusetzen, meine beruflichen und privaten Dinge auch zu verbinden, das Jugendpolitische auf der einen Seite, das Thema Glaube, Spiritualität, aber auch das Thema Kunst und Kultur, Bühne taucht da ja auch auf. Also der bunte Jendrik, wenn man so will. Und ich glaube, das muss man sich im Vorfeld fragen. Welche Rolle spiele ich eigentlich auf meinem Profil und welches Profil bespiele ich? Bin ich da als Bürgerin des Landes? Bin ich ein politischer Akteur? Bin ich vielleicht sogar Journalistin, Journalist? Es gibt verschiedene Hüte, Anna.
Ja, und da jetzt mal so auch von mir ganz persönlich gesprochen, dieser Account Medienpolitik-Partizipation, der existiert noch gar nicht so lange. Den gibt es seit 2 Jahren. Und darum freut es mich natürlich umso mehr, dass es irgendwie ganz gut klappt. Ich habe einen anderen Account. Es gibt einen Anna-Grebe-Account, den gibt es eben schon richtig, richtig lange. Und da bin ich eine andere Person, also nicht eine komplett andere Person, aber als ich vor 2 Jahren mir überlegt habe, ich möchte mich mit meinen eigenen jugendpolitischen Perspektiven, mit meinem Content irgendwie sichtbarer machen, habe ich ganz lang überlegt, ob ich das über meinen Agrebea-Account mache. Und dann dachte ich, nee, ich möchte auch irgendwie Konzertbesuche und meinen Urlaub und diese ganzen Sachen, die möchte ich weiterhin sozusagen ein bisschen getrennt davon halten. Auch weil ich ehrlich gesagt nicht dachte, dass das mit diesem Medienpolitik-Partizipationsaccount so gut funktioniert. Ich habe es mir ehrlich gesagt gar nicht zugetraut, dass Anna Grebe eventuell mit dem, was sie zu bieten hat, mit ihrer Liebe zu Star Trek und irgendwie zu kruden veganen Rezepten, dass das für Menschen interessant sein könnte. Da habe ich einen strategischen Fehler gemacht, könnte man sagen, weil ich eben nicht die Personality in den Vordergrund gestellt habe und einfach mit meinem privaten Account und mit diesem einen Hut weitergemacht habe. Ich habe mich für einen zweiten entschieden, dass der Medienpolitik-Partizipationshut, und das ist für mich jetzt auch okay, heißt einfach nur mehr Management, ne? Ich muss beide Accounts immer so ein bisschen im Blick halten und ich sage da nicht unterschiedliche Dinge, aber ich verpacke sie jeweils in anderes Geschenkpapier. Und das ist, glaube ich, wichtig, sich dann auch immer wieder selber zu überlegen, wenn man als Person öffentlichen Interesses in Anführungsstrichen oder als Verbandsvertreterin oder als Vereinsvorständin oder so argumentiert, man muss sich immer wieder überlegen, mit welchem Hut ist man denn gerade am Start. Und das ist, glaube ich, auch für viele einfach auch eine Denkaufgabe, die sehr anstrengend sein kann. Also ich kann für mich sagen, sie ist anstrengend, aber ich mache es auch gern, weil ich einfach diese Spielereien total gerne nutze.
Ja, für mich ist es halt nicht so anstrengend, weil ich halt alles auf einem Account mache, sozusagen. Und trotzdem stelle ich mir immer die Frage, was poste ich und wer liest das und als wer wird man gerade wahrgenommen? Also ich glaube, man kann auch auf einem Account sehr deutlich durch Postings machen, welche Ebene bespielt man eigentlich gerade. Aber das ist eine persönliche Entscheidung, auch wenn ich mit unseren Fachkräften rede. Manche Leute haben ein berufliches Profil, andere machen da ein Profil. Ich bin froh, wenn unsere Fachkräfte auf Social Media aktiv sind, ob jetzt mit
Ja, man
privaten
muss
oder
überhaupt
beruflichem
froh
Profil.
sein, ne?
Ja, genau. Das ist
Ja.
nämlich eigentlich eine Grundvoraussetzung, mit jungen Menschen zu arbeiten, um mal eben so eine Meinung zwischendurch zu droppen.
Ja, genau. Und da sind wir nämlich bei einem total wichtigen Punkt, warum soziale Netzwerke so wichtig sind für Verbandskommunikation. Es geht um Beziehungsarbeit. Und wir waren ja ganz lange auf dem Dampfer unterwegs in der Jugendarbeit, dass Beziehungspflege und Beziehungsarbeit lediglich analog funktioniert. Ich glaube, sie ist nach wie vor analog umso wichtiger oder wichtiger denn je, vor allen Dingen auch als Learning aus Corona heraus. Es ist wichtig, mit Menschen persönlich im Kontakt zu sein, aber es ist auch völlig in Ordnung, digital Kontakt zu halten. Und das bedeutet nicht nur Chat, sondern bleiben wir jetzt mal am Beispiel irgendwie Instagram, durch Follows anzuzeigen, dass man sich für was interessiert, irgendetwas in die Story zu posten und damit anzuzeigen, hey, das finde ich interessant, ich finde, das sollten andere Leute noch mal, also es ist ja auch eine Art von in Beziehung treten und ich finde das schon auch wichtig, nicht nur als Organisation, sondern auch als Person etwas zu liken. Jan-Dirk, wir haben uns ja immer wieder gefragt, warum tun sich Leute so schwer, irgendwie unsere Podcast-Ankündigungen in ihre Stories zu packen. Und nicht nur, weil wir jetzt politischen Content machen und Meta irgendwie politischen Content irgendwie ein bisschen komisch findet, sondern auch so die Frage, ne, was wollen wir, wie die Leute zu uns in Beziehung treten? Und das finde ich total wichtig, diese Art von Beziehungspflege.
Und den Auftakt dadurch kann man, Cut. Und den Auftakt dazu kann man oft schon mit gut gestalteten Grafiken machen. Denn während Facebook und ältere soziale Medien,
Du wolltest gerade Social Media
ich wollte
sagen,
Social
richtig?
Media
Ja.
sagen, während soziale Medien, ich nehme einfach das deutsche Wort, eher von Texten gelebt haben, ist Instagram ja voll das visuelle Medium. Also man kommt an Aufmerksamkeit über Bilder. Auch, wir kennen es auch von Insta, von Pinterest, komplexe Informationen visuell ansprechen, präsentieren. Dazu gibt es ganz viele spannende Programme, die wir jetzt nicht alle nennen können, aber es ist das, was ja auch für Nicht-Grafikmenschen relativ schnell möglich ist und dadurch Sachen zu teilen.
Und ich fand es nochmal ganz besonders eindrücklich bei den Europawahlen. Wir haben es gerade schon mal erwähnt, wie plötzlich so ein ganzer Feed auf Instagram geflutet war, gefühlt von Kampagnen, also auch Graswurzelkampagnen, wo kleine Verbände vor Ort ganz einfach mit Canva oder mit anderen Tools angefangen haben, Kampagnen zu basteln. Und dafür ist es natürlich total super, wenn man ein eigenes Verbandslogo hat und so. Dadurch sichtbar zu werden und bestimmte Inhalte zu positionieren, aber auch ganz grundsätzlich erstmal darauf aufmerksam zu machen, dass man existiert und dass man Themen hat, also öffentliche Meinungen auf eine bestimmte Art und Weise auch damit zu flankieren. Ich tue mich manchmal ein bisschen schwer. Ich lese so Instagram-Blogs, so About Instagram-Blogs, wo dann so draufsteht, was man gerade machen muss, um den eigenen Content zu pushen und Eine Zeit lang hieß es, man soll Hashtags setzen, dann hieß es wieder, man soll doch keine Hashtags setzen. Jetzt habe ich kürzlich wieder gelesen, nee, jetzt Meta findet Hashtags doch wieder wichtig. Leute, keine Ahnung. Also ich glaube, darauf kommt es nachher nicht an, wenn man eine eigene, wenn man irgendwie Content produzieren will. Aber so bestimmte Keywords zu nutzen, das bietet einem Instagram ja auch schon in den Einstellungen an. Also mit bestimmten Schlagworten zu arbeiten und sorry, der Algorithmus ist voll die Blackbox. Da kann man ganz wenig machen. Heißer Tipp von einer Lobbyistin, slidet in die DMs von Menschen, die ihr interessant findet. Also ich freue mich erstens übrigens total über DMs mit Kritik, mit Rückmeldungen, mit manche von euch schicken mir auch Links zu spannenden Projekten, finde ich total cool. Das ist auch eine Art von Beziehungsarbeit, die auch mit AkteurInnen aus Politik, aus Medien, aus der Öffentlichkeit funktioniert. Ganz häufig landen die erstmal im sonstiges Ordner oder in den Anfragen, aber so Leute wie ich gucken da halt auch regelmäßig rein oder MdBs, Bundestagsabgeordnete gucken da auch regelmäßig rein. Also nutzt es auch nette Dinge und keinen Scheiß zu schreiben. Also ich glaube, da kann man wirklich viel, viel ansprechen. Und die Frage für die meisten ist, wie mobilisiert man eigentlich Tausende und Zehntausende Menschen für bestimmte Anliegen über Social Media? Wie funktioniert das hier, Hendrik?
Da machst du jetzt eine große Frage auf. Da könnte man auch eine eigene Folge zu füllen. Wie
Ja.
funktioniert das eigentlich? Fakt ist, es funktioniert, wenn man dafür sorgt, dass bestimmte Materialien oder bestimmte Bilder vielleicht einfach oft geteilt werden. Man kann das ganz gut am Beispiel jetzt deutlich machen. Ende Juni gibt es einen Parteitag der AfD in Essen. Die Messe hat zwar den Mietvertrag jetzt gekündigt, aber vor dem Gericht hat die AfD jetzt recht bekommen. Also er wird auf jeden Fall, long story short, da stattfinden der Parteitag und jetzt gibt es da verschiedene Initiativen und die rufen jetzt zu einer großen Demonstration auf. Es wird ein Demonstrationswochenende mit die Falken bauen Zeltlager auf und alle möglichen Dinge passieren da und das wird jetzt über Social Media immer weiter gegeben. Und da haben wir uns beispielsweise als evangelische Jugend dazu entschieden, wir machen gar nichts Eigenes, sondern wir teilen einfach den Aufruf von dieser Initiative, um dem einfach immer mehr Reichweite zu geben, uns dort anzuschließen, weil wir brauchen nicht immer etwas Eigenes. Wir müssen nicht noch sagen, auch wir gehen natürlich dahin, sondern man kann sagen, hier eine coole Initiative, schließt euch da an, wir sind auch dabei, macht mit. Also Call to Actions durch Teilen von anderen Beiträgen.
Ja, und ich meine, das, was Menschen im Endeffekt ja interessiert, ist Geschichten. Dass sie in einen größeren Zusammenhang verstehen, an den sie emotional, persönlich irgendwie andocken können. Wir lieben es, Geschichten zu hören und zu sehen, ne? Also, ich weiß nicht, ob jemand von euch das Buch Erzählende Affen gelesen hat, unter anderem von Friedemann Karik, wo es genau darum geht, ne? Die ersten Geschichten, die wir in den Höhlenmalereien von Lascaux gesehen haben, ne? Also, Menschen interessieren sich dafür, sich gegenseitig Geschichten zu erzählen. Und dafür ist Social Media ganz herausragend. Und wir werden nicht das letzte Mal über Social Media, über Medien gesprochen haben, sondern wir erzählen weiterhin per Podcast uns, euch unsere Geschichten so rum. Und wir werden auch an diesem Thema immer wieder dranbleiben. Das war jetzt nochmal so ein kurzer Segelflug, weil wir hatten beide das Gefühl, jetzt nachdem wir so viel über die Wahlen gesprochen haben, da nochmal so einen Aspekt rauszunehmen und nochmal gesondert zu beleuchten und mit unseren eigenen Stories, mit unserer Biografie aufzuladen. Das könnte euch interessieren.
Und damit biegen wir auf die Schlussgerade ein. Das ist übrigens ein Satz, den ich wahrscheinlich schon oft gesagt
Ja,
habe in dieser
ja.
Folge. Also die Schlussgerade ist es immer. Vielleicht ist es mal auch mal eine Kurve irgendwann. Aber die
Ist es,
Frage,
Entschuldigung, ist es nicht die
ja.
Schlusskurve und die Zielgerade?
Ja, es ist die
Muss ich gerade nochmal
Schlusskurve.
überlegen. Und Schlusskurve
Ja.
und Zielgerade. Aber es ist ja ein Marathon, den wir hier laufen.
Ja,
Ne? Ist
es
ja,
ist, genau.
keine
Wir
Kurzstrecke.
biegen in die Schlusskurve ein, weil in eine Kurve kann man einbiegen. In eine Gerade, glaube ich, nicht. So ist das bei der Formel 1
Ah,
immer
wir
zu
sind so
lesen.
klug.
Wir sind einfach
Wir
so
sind so
klug. Auch
klug.
da gerne Feedback dazu, wenn jemand da die richtige Antwort hat, macht das einfach. Anna, was ist denn in den kommenden 14 Tagen, bis dann die nächste Folge kommt, bei dir los?
Ah, wieder ganz viele Kleinigkeiten, die doch total wichtig sind und ganz groß. Ich bin weiterhin für den Arbeitskreis Deutscher Bildungsstätten beziehungsweise die Akademie für Kinder- und Jugendparlamente mit einer Online-Bildungsreihe am Start. Ich bin in NRW, Jendrik, ich bin nicht in Essen. Ich komme nicht nach Stubenstreich, ich komme nur
Selbst
nach
schuld, wirklich.
Düsseldorf. Ja, ich weiß, schönste Stadt des Ruhrgebiets.
Düsseldorf auch noch.
Ja, auch noch Düsseldorf. Genau, für die LAG Jugendring in NRW. Ich freue mich sehr, eine Veranstaltung zu moderieren in Magdeburg auf Einladung des Kinder- und Jugendrings des Landes Sachsen-Anhalt. Ja, wir wissen, ne, da ist gerade Musik drin im Thema. Ich freue mich total, da moderieren zu dürfen. Und apropos Musik, am Freitag findet die Fête de la Musique statt. Und da sind überall in Berlin so kleine Bühnen aufgebaut und in der ganzen Republik dieses französische Kulturevent. Boah, da freue ich mich echt total drauf, einfach so ein bisschen hier durch die Kieze zu laufen, gute Musik zu hören und mich mit Freundinnen zu treffen. Und bei dir so?
Naja, es ist Europameisterschaft und ich muss
Ach
schon
ja,
zugeben,
immer.
ich schaue die Spiele schon. Wir nehmen jetzt gerade Sonntagabend auf und gleich spielt Serbien gegen England hier einen Ort weiter in der verbotenen Stadt sozusagen in Gelsenkirchen. Und die Fans, die englischen Fans und die serbischen haben heute schon hier die Innenstadt sehr viel bespielt. Deswegen, ich werde die Europameisterschaft schauen. Wir werden unsere Dienstbesprechung sogar extra früher beenden, um am Mittwoch das Deutschlandspiel zu schauen. Davor bin ich bei so Projekttagen zum Thema vielfaltsensible Bildung. Wir haben Klausurtag von der Jugend im Rheinland und natürlich auch Ende Juni die eben angesprochene Demonstration zum oder gegen den AfD-Parteitag. Das wird hier wirklich ein Wochenende in Essen. Wir bereiten es auf sehr viele tausende Menschen hier in der ganzen Stadt vor, da bin ich sehr gespannt.
Ja, da bin ich auch gespannt, was du dann in 14 Tagen erzählen wirst. Wir hören und sehen uns wieder am 1. Juli mit einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich freue mich jetzt schon drauf. Lasst euch überraschen, worüber wir sprechen werden. Ich gebe es zu, wir wissen es auch noch nicht so genau. Wir versuchen es immer so ein bisschen on the go zu entscheiden und auch deshalb sind wir auf eure Rückmeldungen angewiesen. Folgt uns, teilt uns, gebt uns Bescheid, schickt uns Nachrichten, seid nett zu uns, aber gebt uns auch ruhig Rückmeldungen. Zu allem, was euch so einfällt, konstruktiv mögen wir es am allerliebsten. Und ich sage Jendrik, bis bald. Viel Spaß jetzt beim Fußball gucken
Vielen Dank.
und tschüssi.
Auf Wiedersehen. Olé.